Herzlich willkommen zum Gottesdienst im Aurehaus. Sie hören heute Miriam Feller.
Uns der ständige Begleiter bist, der tiefe Freund, mit dem wir alles teilen dürfen. Herr, das ist unser Wunsch, unser innerer Durst, sich wirklich noch mehr unter deine Dusche zu stellen heute Morgen. Danke dir für alles, was wir schon haben dürfen mitnehmen jetzt, für jede Begegnung, die schon geschehen ist. Aber rüttle du unsere Herzen auf, weck du noch tieferen Hunger. Herr, bis wir durchbrechen zu dem Leben, das du für uns vorgesehen hast. Danke für deine Gegenwart. Danke, kannst du jedes Einzelne das hineinlegen, was heute Morgen soll hören und mitnehmen. Und versiegle in den Herzen. Amen. Ja, ganz herzlich guten Morgen, auch von meiner Seite. Die Reihen sind gar nicht so leer, wie ich gedacht habe, so an einem Uferzbrückli. Wunderbar. Und ich glaube, irgendwie haben wir schon in Sommermodus umgestellt. Von einem Tag auf den anderen könnte ich jetzt schon eine Dusche brauchen. Irgendwie ist es ein bisschen warm da drin. Oh ja, danke, Matt, wenn du die Türen auftust. Okay, aber wenigstens frischer Sauerstoff. Früher habe ich mir immer vorgenommen, nichts zu predigen, was mich nicht schon selber berührt hat, was mich nicht schon selber verändert hat. Und ich habe Themen gesucht, die in meinem geistlichen Leben bereits dürfen etabliert werden. Wenn vielleicht nur stückweise, man hat ja nie ganz alles aufs Mal erfasst. Und ich möchte auch authentisch sein und nicht irgendetwas predigen, das ich selber nicht kann, mich danach richten oder umsetzen. Und so habe ich längere Zeit über Themen gesprochen, wie zum Beispiel in jeder Situation drin den Frieden behalten, den Frieden von Gott zu erleben. Oder dass Vergebung so viel wertvoller ist und innerlich frei macht, selbst wenn wir persönliches Unrecht erlitten haben. Ich habe über unsere Identität in Christus predigt, über unseren Stand, unsere geistliche Vollmacht, dass wir nichts fürchten brauchen und dass wir lieber sollen, auch dort, wo wir gehasst werden. Das sind Themen, die ich versucht habe, selber in meinem Leben zu erarbeiten und voranzugehen. Ich habe sicher viel über die Bedeutung von Dankbarkeit geredet, in jeder Lage, egal wie es mir geht, und auch über Anbetung. In letzter Zeit spüre ich, wie Gott Themen mir auf den Tisch legt, die ich eigentlich mir selber predigen müsste. Und leider bin ich auch nicht immer schon dort. Und ich verspüre aber ein tiefes Drängen, dorthin zu gelangen. Ich möchte mehr davon. Und ich kämpfe genauso gegen innere Bequemlichkeiten, gegen den Druck vom Zeitgeist, gegen die Rationalität. Oder auch falsche Priorisierungen. Wissen Sie, selbst im pastoralen Dienst, da kann man sich mit so vielen nebensächlichen administrativen Sachen aufhalten. Und man kann sich mit Dingen überladen. Und ich glaube, Jesus hat wichtigere Sachen auf seiner Agenda. Aber da muss noch so vieles geklärt und aufgeleistet und abgesprochen werden und überlegt werden und dann wieder irgendwie ein bisschen, naja, schauen, dass es nicht aus dem Ruder geht und so weiter. Ich kenne vielleicht so die Sachen, wo wir immer wieder ein bisschen schauen müssen, dass alle zufrieden sind und sich alle einbezogen fühlen. Das ist ja gut und recht. Aber Jesus hat dabei ein übergeordnetes Ziel und das möchte ich nicht aus den Augen verlieren. Und darum kämpfe ich ganz persönlich damit und brauche auch Gebet. Und durch das dicke ich durch, irgendwie in die volle Kraft von Jesus' Auftrag zu kommen. So viel als persönlicher Einstieg von mir zu diesem Thema. Wie schon gesagt, wir geniessen ja jetzt das Uferzbrückli von Donnerstag bis Sonntag. Und gewisse Kreise finden, ja, man soll die kirchliche Viertig abschaffen. Die Leute wissen sowieso nicht mehr, warum man die Fest feiert. Also kann man doch auch eigentlich gerade so machen, dass jeder die Viertig wählt, die er Lust hat. Andere geniessen es, dass alle zur gleichen Zeit frei haben. Dann kann man sich mal mit der Verwandtschaft treffen oder Verwandtschaft besuchen, Freunde. Weil ja gerade alle zur gleichen Zeit frei haben. Ich hoffe, wir schätzen darüber aus auch, dass wir uns als Gemeinde dürfen treffen und darüber nachdenken dürfen, was Jesus in diesen Tagen da hat. Wir haben seit Jahren kein Gottesdienst mehr aufgeführt. Ich weiss gar nicht, wann wir das mal abgeschafft haben. Aber irgendwie hat sich das so ergeben. Und so finde ich es heute passend, dass wir wieder einmal Christi Himmelfahrt zusammen anschauen. Und ich sehe da schon so ein bisschen einen provokativen Titel. Vielleicht sind einige ein bisschen schockiert über das. Zugegeben, ich weiss, ich habe extra ein bisschen provokativ gewählt. Würden wir jetzt Livestream machen, dann würde wahrscheinlich Facebook und Co. unsere Übertragung unterbrechen. Und wir hätten vielleicht verschiedene Geheimdienste, die an unsere Türen klopfen würden, wenn sie wüssten, dass ich über das Thema rede. Dabei geht es mir ja nur um das letzte Kommando, das Jesus seinen Jüngern vor der Himmelfahrt mitgegeben hat. Und natürlich soll uns der Titel auch ein bisschen zum Nachdenken anregen. Kommando. Das Wort hören wir wahrscheinlich nicht so gern. Wer nimmt schon gern Befehl entgegen in der heutigen Zeit? Wo man doch jegliche Autoritätsstrukturen durchbrechen will und, flache Hierarchien, ihr kennt die Themen. Ich finde die Tendenz übrigens nicht biblisch. Natürlich sind wir alle gleich vor Gott. Auch gleichwertig und gleich geliebt. Aber Jesus hat nichts an den bestehenden Ordnungen dazu mal geändert. Es hat weiterhin gute Ehre Vater und Mutter. Wir sollen unsere Vorgesetzten achten und vorbildlich für sie arbeiten. Das gilt auch für Lehrer, für die staatlichen Organe. Wir sollen dem Staat geben, was dem Staat gebührt, und zwar ohne Tricksereien. Und über allem soll Gott unser Herr sein in allen Dingen. Unser Glaube funktioniert nur, wenn wir uns unter eine höhere Macht stellen. Und das, auch wenn das manchmal uncool und unbequem ist. Es gibt keine Nachfolge ohne die Anerkennung von Gottes Herrschaft. Sonst degradieren wir doch das Christentum einfach zu ein paar netten philosophische Gedanken von der Nächstenliebe. Das allein lange nicht, um Jesus eines Tages in den Himmel zu folgen. Er will unsere ganze Hingabe. Er will uns ganz. Und er hat uns einen Befehl hinterlassen. Die Frage ist, ob wir sein Kommando auch ernst nehmen. Und das muss ich mir selber auch immer wieder prüfend vorlegen. Lasst uns in den Bibeltext schauen, so wie es der Lukas uns aufgezeichnet hat, die letzten Momente vor der Himmelfahrt. Und der Lukas war ja nicht selber dabei gewesen, aber er war ein äußerst gewissenhafter Berichterstatter gewesen. Als Arzt und Wissenschaftler hat er ganz genau geachtet auf die penible Detail, wo er aus den Augenzeugenberichten zusammengeschrieben hat. Alle seine zeitlichen Angaben und amtierenden Herrscher und Namen von Statthalter halten jeder Prüfung stand. Der Ramsay, ein grosser Bibelforscher noch letztes Jahrhundert, hat dazu geschrieben, das Geschichtswerk des Lukas ist, was seine Glaubwürdigkeit angeht, unübertroffen. Kurz gesagt, dieser Autor sollte unter die größten Historiker gerechnet werden. Sogar die Historiker anerkennen auch, dass der Lukas extrem exakt geschaffen hat. Und in der Apostelgeschichte, im zweiten Buch, wo der Lukas verfasst hat für seinen Freund Theophilus, da steht das sichtbare Wirken vom Heiligen Geist im Vordergrund. Da hat der Lukas so manches Wunder, so manche Begebenheit, aber auch so viel Unverständnis und Verfolgung höchstpersönlich miterlebt auf der Reise von Paulus. Der Lukas selber hat sein Leben dem Himmelfahrtskommando von Jesus völlig unterstellt. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, ab Vers 44. Dann sagte Jesus: Als ich bei euch war, habe ich euch erklärt, dass alles, was bei Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht, in Erfüllung gehen muss. Nun öffnete er ihnen den Blick für das Verständnis dieser Schriften. Jesus hat die Jünger also nochmal ganz tüchtig gelehrt in den Tagen zwischen Ufer und Himmelfahrt. Und erst jetzt scheinen sie so einiges zu verstehen, was ihnen vorher, bevor er gestorben und auferstanden ist, verborgen geblieben ist. Er sagte, es wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, dass der Christus leiden und sterben und am dritten Tag auferstehen muss. Geht in seinem Namen zu allen Völkern, angefangen in Jerusalem, ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Für all dies seid ihr meine Zeugen. Und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommen und euch mit der Kraft aus der Höhe erfüllen wird. Dann führte Jesus sie nach Bethanien. Dort hob er die Hände zum Himmel und segnete sie. Noch während er sie segnete, verließ er sie und wurde in den Himmel hinaufgehoben. Sie beteten ihn an und kehrten danach voll großer Freude nach Jerusalem zurück. Und sie hielten sich die ganze Zeit über im Tempel auf und priesen Gott. Die Apostelgeschichte fängt Lukas jetzt mit der gleichen Episode an. Und lasst uns doch einfach auch nochmal da reinhören, wie er es in der Apostelgeschichte berichtet. Beim gemeinsamen Mahl befahl er ihnen: Geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen: Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Einmal mehr versucht Lukas gar nicht zu erklären, was die Jünger gesehen haben. Er bezeugt es einfach, wie auch die Wunder, von denen er berichtet. Obwohl er als Wissenschaftler sicher gern genau gewusst hätte, was sich da zugetragen hat. Er hat es einfach können im Glauben annehmen. Er hat gewusst, dass es Sachen gibt zwischen Himmel und Erde, die wir nicht erfassen können. Und die Wissenschaft hat auch heute noch mehr Fragen als Antworten. Das müssen wir Menschen uns zwischendurch zugestehen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihm zwei Männer in weißen Gewändern und sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Dann kehrten sie vom Berg, der Ölberg genannt wird, und nur ein Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, in dem sie sich sonst auch aufhielten. Petrus und Johannes, Jakobus, Andreas und all die Jünger, sie alle verharrten dort einmütig im Gebet zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Jesus lässt seine Jünger also zurück. Ein bisschen überraschend, jetzt sind sie allein. Ihnen ist ja versprochen worden, dass er himmlische Wohnungen für sie vorbereiten wird. Aber zuerst haben sie noch eine Mission zu vollenden. Seine Mission. Ich glaube, das ist für sie schon ein bisschen überraschend gekommen. Ist er jetzt nicht vom Tod auferstanden, damit er seine Herrschaft als Messias kann antreten kann? Das jüdische Volk hat doch so dringend Befreiung gebraucht von dieser harten römischen Besatzung. Und der Messias soll doch sein ewiges Reich errichten auf dem Thron Davids. Da hätten die Jünger gerne wollen, so seine Berater sein, im Königssaal mit ihm sitzen, auf schönen Thron nebendran. Nachdem der Messias alle Feinde von Israel mit einem grandiosen Militärschlag gebodigt hat. Der Reichtum und die Herrlichkeit würden noch grösser sein als zu den Zeiten von Salomon. Und die ganze Welt würde nur noch nach Jerusalem schauen. Und die Römer und Griechen und Ägypter und Perser und Philister und Moabiter und Ammoniter, einfach alle würden vernichtet durch ihren starken Messias. Das ist doch noch in den Köpfen der Hebräer gewesen. Zum Teil bis heute. Aber Jesus hat erklärt, die Errichtung vom messianischen Reich liegt allein in der Souveränität von Gott. Ihr braucht nicht zu wissen, wann der Zeitpunkt dafür kommt. Das ist nicht ganz so, wie wir gerne unsere Termine planen heutzutage. Wir wüssten lieber, wann was kommt. Wir sollen es nicht wissen. Und jeder, der etwas anderes sagt, müsste sich diesen Vers nochmal zu Herzen nehmen. Seine Jünger haben jetzt also das erste Mal einen anderen Auftrag. Mit weniger Glanz und Gloria. Im Gegenteil, ein Himmelfahrtskommando. Aber eins besagt der heutige Text auch ganz klar. Jesus wird wiederkommen. Halleluja. Und die Augen von Juden, von Christen und sogar von Moslems, habe ich nachgelesen, sind auf den Ölberg gerichtet. Dort wird das Ende von allen Zeiten anfangen. Darüber sind sich alle drei grossen Religionen einig. Doch jetzt zurück zu dem letzten Befehl von Jesus. Da drin sind ja eigentlich zwei Komponenten enthalten. Erstens der Auftrag, seine Zeugen zu sein, bis ans Ende der Welt. Dort sollen sie die frohe Botschaft von Jesus hintragen. Ihr habt vielleicht vorher gemerkt, in dem einen Vers, den Lukas überliefert hat, heisst, ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist ein Zuspruch. Der Matthäus, Kapitel 28, sagt es ein bisschen mehr im Imperativ. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Ich glaube, es gilt beides in den Augen von Jesus. Er spricht uns zu, dass wir das werden. Aber da können wir den Imperativ nicht wegschwätzen. Und dann versichert er, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Zeit. Das heisst einfach ganz klar, wir können es nicht wegdiskutieren. Wir sollen Menschen für Jesus gewinnen. Missionieren ist ja heute so ein bisschen verböhnt, nicht wahr? Und wir müssen fast schon ein bisschen aufpassen, dass wir nicht missionarisch wirken. Sonst passt es den Gewissen nicht. Aber Jesus sagt, macht sie zu Jünger. Lehrt sie zu halten, was ich euch gelehrt habe, und danach zu leben. Und als Zeichen dafür sollen die Nachfolger getauft werden. Einerseits die Wassertaufe, so wie wir das auch praktizieren, aber auch mit dem Heiligen Geist erfüllt, wo sie zur Nachfolge befähigen. So werden wir später noch sehen. Da ist ein bisschen meine persönliche Krux. Nehmen wir den letzten Willen von Jesus. Sein, hans für mich im Manuskript immer in Anführungszeichen, nicht so wie auf dem Bildschirm. Sein Himmelfahrtskommando. Nehmen wir das ernst? Leben wir in dieser Nachfolge und bilden Jünger aus? Ich meine damit jeder Einzelne von uns, der schon ein bisschen länger Christ ist. Es steht nichts davor, dass nicht nur ein paar Supergeistliche sollen Jünger machen sollen. Die Apostel, Bischöfe oder studierte Pfarrer und Theologen. Die ersten Jünger waren doch durchwegs einfache Berufsleute. So gebildetere Leute wie Lukas und Paulus, die sind erst in der zweiten Generation zum Glauben gekommen. Und haben sich müssen abstützen auf die Augenzeugenberichte der ersten Jünger. Aber sie haben genauso den Heiligen Geist empfangen, wo sie in alle Wahrheit hineinleitet. Und so ist das Verständnis von dem, was Jesus da hat, mehr und mehr gewachsen. Menschen zu Jüngern zu machen, sollte unsere vordringlichste Aufgabe sein. Und ich fürchte, darin sind wir noch nicht so besonders meisterlich. Wir könnten ruhig noch einen Zacken zulegen. Sonst fehlt uns dann ein Zacken in der Krone. Nein, ich weiss, das sollte nicht unsere Hauptsorge sein. Aber Jesus will sein Königreich aufrichten und als Voraussetzung dazu müssen alle Völker seine frohe Botschaft erfahren. Dass es Vergebung gibt für unsere Unzulänglichkeiten, Vergebung für unsere Sünden. Dass wir eingetauft werden in den Lieb Christi als Teil von seiner himmlischen Familie. Und aus dieser Perspektive müsste doch unser Herz für die weltweite Mission noch viel, viel stärker schlagen. Ich habe schon als Kind die Menschen bewundert, die sich aufmachen, um irgendeiner unerreichten Volksgruppe das Evangelium zu bringen. Menschen, die sich hingeben, seltenste Sprachen zu studieren, zu lernen, um so einer Volksgruppe eine Bibelübersetzung zu übergeben. Doch da steht, Menschen auf Gottes Versöhnungsangebot hinzuweisen, das fängt zuerst in Jerusalem an. In unserem persönlichen Jerusalem. Es kann unser Umfeld sein, dort, wo wir wohnen, dort, wo wir arbeiten, unsere Beziehungen und Kontakte, die wir pflegen. Jerusalem steht aber auch für den Ort der Anbetung. Dort, wo die Jünger zusammengekommen sind zum Beten. Ihre geistliche Heimat in der Gemeinde, im Tempel. Auch dort, wo sie auf die Kraft gewartet haben, zusammen, bis sie mit dem Heiligen Geist getauft worden sind. Zeugen sein und Jünger zu machen, ist unabdingbar mit dem Ort verbunden, wo wir geistliche Gemeinschaft pflegen und die Kraft vom Heiligen Geist empfangen. Dort geschieht die Initialzündung, damit es nachher aus seiner Kraft geschieht und nicht aus unserer. Ich bin überzeugt, erst die Taufe im Heiligen Geist befähigt uns, kraftvolle Zeuge zu sein. Denn letztlich überzeugen ja nicht unsere eigenen Worte, sondern Kraft hinter diesen Worten, die von ihm kommt. Wir wollen ja nicht nur Menschen sein, die einfach die Bibel gründlich studiert haben. Wir wollen Menschen sein, die sich der Sache von Jesus ganz hingeben. Erfasst vom Heiligen Geist. Augenzeugen von etwas, was wir persönlich erlebt haben und auch immer wieder erleben. Das Wunder der Vergebung und die Zeichen, die Gottes lebendiges Wirken begleitet, wie Versöhnung, Heilung, Befreiung, prophetisches Reden, Wiederherstellung. Die Erfüllung mit dieser Kraft vom Himmel, das war das Markenzeichen der ersten Christen. Das war das Attraktive. Jetzt sind sie in der gleichen Kraft unterwegs, die Jesus gewirkt hat. Mit der gleichen Liebe, wie er geliebt hat. In seinem Auftrag, bevollmächtigt vom Vater, durch den Heiligen Geist. Doch jetzt haben sie zuerst müssen warten auf die Ausgüssung vom Heiligen Geist. Jesus hat sie segnend verabschiedet, aber er hat ihre ganz klare, ständige Begleiter verheißen, wo immer an seiner Stelle mit Rat und Tat wird ihnen zur Seite stehen. Und wo Jesus von ihnen emporgehoben wird, verstehen sie zwar nicht wirklich, was passiert, aber sie verstehen eins. Sie können nur noch ihre Knie beugen und Jesus anbeten. Jetzt gibt es keine Zweifel mehr. Er ist der Messias, der Sohn Gottes. Und er wird zu seinem Wort stehen. Er wird wiederkommen. Also nicht wie zurück nach Jerusalem. Sie gehen dorthin, wo sie mit Jesus zusammen waren. Im Tempel. Und auch in das Obergemach, wo sie das Abendmahl gefeiert haben. Mögt ihr euch sicher erinnern, früher haben die Jünger mal gefragt, ja, wie sollen wir denn beten? Sie waren nicht so Weltmeister im Beten. Jetzt haben sie plötzlich einen grossen Gebetseifer verspürt. Und früher sind sie tadelt worden, wie sie nicht gefastet haben wie die anderen frommen Juden. Jetzt haben sogar die Fischer ihren Bärenhunger vergessen. Sie haben gehungert nach dem verheißenen Beistand vom Heiligen Geist. Denn eins haben sie gewusst, ohne ihn können sie nichts tun. Ich habe mir früher oft vorgestellt, dass die Jünger völlig verloren und ratlos gewesen sind. Leer und verunsichert, traurig, dass Jesus gegangen ist. Und Jerusalem war ein gefährliches Pflaster für sie. Da die Tempeldiener sind immer noch auf der Suche gewesen, wo andere Jünger sind und wer sie noch festnehmen könnte, damit es nicht Aufruhr gibt. Aber da steht, sie waren voll grosser Freude. Sie sind immer zusammen gewesen und sie haben den Herr gelobt. Es gibt den alten Spruch, loben zieht nach oben. Vielleicht sind sie ein Stück weit leer und traurig gewesen, aber sie haben gelernt, wie man dem entgegenwirken kann. Und sie haben das da, was sie von Jesus gelernt haben, in keiner Situation die Freude am Herz verlieren. Und in keiner Situation Dankbarkeit am Vater gegenüber zu vernachlässigen. Auch in der Unsicherheit ein unerschütterliches Vertrauen zu haben in ihren Gott. Und die letzten Tage mit Jesus, wo sie vertieft nochmal Lehre bekommen haben, hat sie zu neuen Menschen gemacht. Vergessen war, wie sie vor den Soldaten weggerannt sind, weil sie Angst hatten, als sie Jesus gefangen genommen haben. Und vergessen, dass die meisten von ihnen zu feige waren, bei der Kreuzigung dabei zu sein. Es ist ja noch spannend, dass die Frauen offensichtlich zäher waren diesbezüglich. Jetzt stellen sie sich einfach unter den letzten Willen von Jesus und betet gemeinsam mit den Frauen um die Erfüllung vom Heiligen Geist. Es ist für das jüdische Verständnis auch nicht so ganz einfach, mit den Frauen zusammen zu beten. Da haben sie andere Gepflogenheiten gehabt, aber es ist etwas Neues angebrochen. Und der Geist vom Himmel soll ihnen gegeben werden. Warum? Damit sie können Zeugen sein. Unerschrocken. Wenn nötig, auch zum Leiden bereit für Christus. Irgendwie eben doch ein Stück Himmelfahrtskommando. Jesus hat dem Petrus bei seinem letzten Gespräch auf den Kopf zugesagt, dass er ihm auf seinem Leidensweg werde folgen. Und der Legende nach hat der Petrus dann unter dem Nero gesagt, ich bin nicht würdig, wie Jesus zu sterben. Kreuziget mich kopfüber. Das hat er aus der Kraft vom Heiligen Geist können. Das ist keine andere Kraft. Kraft zum Zeugen sein, bis in alle Welt, bis zur letzten Konsequenz. Sind das die Assoziationen, die wir mit der Erfüllung vom Heiligen Geist verbinden? Ich will ja die Wichtigkeit von der Taufe im Geist sicher nicht in Abrede stellen. Wisst ihr, ich frage mich einfach manchmal, ob wir unseren Fokus nicht auf eine viel zu selbstzentrierte Vorstellung legen. Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ja. Aber mal eine Stunde herarbeiten, das ist doch übertrieben. Braucht heute mehr Abwechslung, mehr Action. Fasten, das ist schon wieder ein Thema. Aber für die Wellness-Fraktion, nicht mehr für die Pfingstler. Wir sind doch, wenn wir ehrlich sind, ganz schön bequem geworden. 10 Tage von Ufert bis Pfingst auf den Heiligen Geist warten, das passt heute nicht mehr in unseren Terminkalender und nicht mehr in unser Freizeitprogramm. Das kenne ich ja von mir selber. Wir dürfen zwar tatsächlich mit dem Heiligen Geist Erfüllung erleben und unter die Dusche stehen, so wie das Christina heute Morgen eindrücklich als Bild benutzt hat. Und der Heilige Geist ist unser Ratgeber und ständiger Begleiter. Aber manchmal denke ich, wir sind uns nur an Tröpfli-Dusche gewöhnt. Oder so, wie ich es da aufgeschrieben habe, in homöopathischen Dosen. Gerade genug, um so ein wohliges Gefühl zu haben. Eine Ahnung von seiner Gegenwart zu haben. Ein bisschen Hühnerhaut-Feeling. Würden wir uns ganz unter seine Kraft stellen, dann könnten wir den Auftrag von Jesus nicht mehr einfach so ein bisschen abschieben. Bis zur letzten Konsequenz. Nämlich dort hinzugehen, wo wir vielleicht nicht hingehen wollen eines Tages. Und ich fürchte, wir haben da so, ich rede das wirklich auch zu mir, wie einen schützenden Filter in uns eingebaut, um ja nicht Kontrolle zu verlieren. Kontrolle über unser Leben, das, was wir eben selber in der Hand haben. Aber die Jünger waren ab Pfingsten nicht mehr unter Kontrolle. Die Leute haben gemeint, sie seien betrunken. Und sie haben alle Vorsicht vergessen, sich weiterhin zu verstecken, damit sie nicht gefangen genommen werden. Sie haben nicht mehr anders können, wie Gott loben und über ihn reden, von seinen grossen Taten erzählen. Und inspiriert vom Geist Gottes haben sie sogar in fremden Sprachen, die sie nie gelernt haben, predigt, das erste Mal in ihrem Leben. Sie haben die Herrschaft über ihr Leben Jesus vollkommen abgegeben. Und sie sind jetzt unter seinem Kommando gestanden. Unter der Führung vom Heiligen Geist. Wenn wir auch dahin. Wenn wir das wirklich. Ich spüre, dass das eine Frage ist, die auch mich bewegt. Jetzt kann man sagen, ja, ein studierter Mann wie der Lukas und der Paulus, die sind schließlich nicht immer taumelnd wie betrunken auf ihrer Missionsreise rumgebambelt, oder? Sie haben auch noch ein paar gescheite Sachen geschrieben. Aber sie haben in der Kraft von Gott gewirkt. Und sie haben nicht sich selber gelebt, sondern sie haben einzig und allein Jesus gelebt. Das ist der Unterschied. Das heisst ja nicht, dass wir unseren Verstand abgeben müssen an der Garderobe. Aber die Frage ist, bin ich bereit, zu der letzten Konsequenz mein Leben Jesus hinzugeben? Und will ich mal versuchen, unter einer vollen Dusche zu stehen? Und habe ich den Durst, mich ganz erfüllen zu lassen, nicht nur mit homöopathischen Globuli-Kügeln? Ich glaube, wir schätzen das Wirken vom Heiligen Geist. Alle wir, die ihn schon kennen, wir lieben seine Gegenwart. Lieben wir auch den letzten Auftrag von Jesus in gleichem Mass. Sind wir bereit, uns dem hinzugeben? Dort, wo jedes von uns steht, in unserem persönlichen Jerusalem, anzufangen, uns brauchen zu lassen, das ist die Herausforderung. Wir könnten doch die Woche bis Pfingsten nehmen, um uns innerlich mal ganz auf das auszurichten. Indem wir den Herrn suchen und arbeiten und uns verändern lassen, damit er uns brauchen kann für seinen Auftrag. Die Welt wartet darauf. Die Engel warten darauf. Jesus wartet darauf. Und der Heilige Geist ist ready. Sind wir es auch. Ich möchte gerne einen Moment in die Stille gehen, bevor ich bete, dass einfach jeder auch die Möglichkeit hat, innerlich die Gedanken zu bewegen. Vielleicht auch ein neues Commitment schliessen und sagen, ich möchte mehr von dir, Herr. Ich möchte mehr erfüllt sein vom Heiligen Geist. Wenn wir die Wassertaufe machen, sagen wir, ich sterbe mit Christus, ich gebe mein Leben in den Tod zur Auferstehung von einem neuen Leben. Und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist nicht weniger ein volles Überliefern an seine Kraft. Und ich lebe für Jesus. Danke, Jesus, hast du uns nicht allein zurückgelassen. Danke, hast du den Geist aus der Höhe geschickt, um uns zu befähigen, deinen Auftrag auszuführen. Vergib uns, wo wir deinen wunderbaren Geist manchmal einfach wetten, damit es uns wieder ein bisschen gut geht. Er ist ein Tröster und er kann wiederherstellen. Er bezeugt, dass uns vergeben ist und dass wir deine Kinder sein dürfen. Das ist richtig. Aber er will uns auch befähigen, einen Schritt weiter zu gehen. Und wirklich deinen Auftrag ernst zu nehmen. So bitte ich dich jetzt, Geist Gottes, dass du unseren Herzen keine Ruhe mehr lässt. Bis wir in das hineinstehen, was du für uns vorbereitet hast. In die Werke, die du vorbereitet hast für uns. Du kennst die inneren Sperren, die wir haben, uns die ganz auszuliefern. Da sind wir Schweizer oder vielleicht in der deutschen Kultur einfach irgendwo sehr kontrolliert, Herr. Ich bitte dich, dass du die Sperren kannst durchbrechen, wie wir es eigentlich lieben, dir ganz zur Verfügung zu stehen. Ich bitte dich, unsere Terminkalender zu durchbrechen oder da, wo wir hetzen, den Tag durch, sei es als Mami oder an der Arbeit oder als Schüler und Student. Weil du immer mit uns bist, Herr. Und uns jederzeit kannst darauf aufmerksam machen, was du jetzt von uns möchtest. Gerade dort, wo wir sind, dort, wo wir arbeiten, dort, wo wir uns bewegen. Du hast so viel vorbereitet, wo wir manchmal einfach nicht sehen wollen. Weil wir lieber unseren Weg gehen, Herr. Und miteinander bekennen wir, dass wir kraftlos sind, Herr. Dass wir mehr von deinem Geist brauchen. Dass du die Schlüsse vom Himmel sollst auftun. Nicht einfach für unser Wohlbefinden, sondern für das, was du noch vorhast. Bis du kannst wiederkommen, Jesus. Ich bitte dich, dass du uns ganz neu erfassest. Dass wir dir nachfolgen können. Beweg du das in den Herzen. Lass uns keine Ruhe mehr. Und lass uns sehen, dass mehr von deinen Werken geschehen. Durch das Wirken von deinem Geist, Jesus. Zu deiner Verherrlichung. Thomas, wäre es möglich, dass wir nochmal, vielleicht, ich habe einen Freund, singen miteinander.